Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Der Weg über den Ho Chi Minh-Pfad aus meinem im vergangenen Jahr erschienenen Buch, wie ich lernte, die Welt im Radio zu erklären. Radio Bremen feiert seinen 75. Geburtstag. Fast 40 Jahre habe ich miterlebt. Anfang der 60er Jahre hinter dem Mikrofon, als Tontechniker beim Fernsehen, danach meistens vor dem Mikrofon. In meinem Radio-Podcast gibt es ab und zu einen Rückblick, der vielleicht helfen kann zu verstehen, was heute in unserem Land mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk passiert. 10 Jahre am Nachrichtentisch bei Radio Bremen boten Stress und Chance zugleich. Anders als in den größeren Sendeanstalten, wo ein ganzes Team mit einem Schichtleiter jede Stunde in 75 Zeilen oder 5 Minuten den Lauf der Weltgeschichte darstellt, war beim kleinsten Sender während einer Schicht ein einziger Redakteur für Auswahl, Reihung und sprachliche Gestaltung der 6 bis 10 Themen pro Nachrichtensendung verantwortlich. Radio Bremen erhielt in jenen Jahren den Ehrenschimpftitel Radio Hanoi. Der lange Korridor, über den die konspirativen Redakteure hasteten, hieß im Hausjargon Ho Chi Minh-Pfad. Und als Folge der Auseinandersetzungen zwischen den Etagen der Medienarbeiter und der Medienverwalter um Objektivitätsgebote des Rundfunkgesetzes etablierte sich beim kleinsten Sender der Republik nebenbei die erste Redakteursbewegung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Unter anderem ihrer Aufmüpfigkeit war es zu verdanken, dass ich damals nicht meine berufliche Heimat bei Radio Bremen verlor. Es ist ja nicht bloß der individuelle Mangel an Lern- und Reflexionsbereitschaft, der journalistische Produkte zur zweifelhaften Ware macht. Es ist auch die Angst von Parteibuchhaltern und Zeitgeistkontrolleuren in den Redaktions- und Verwaltungsspitzen, die Gunst der Mächtigen in Politik und Wirtschaft zu verlieren. In den 60er Jahren bedurfte es noch der Dreistigkeit eines Erich Mende in seiner Eigenschaft als Vizekanzler und Minister für gesamtdeutsche Fragen per Rundbrief an alle Radioredaktionen den deutschen Sprachgebrauch zu regeln. Er verbot erfolgreich die Verwendung des Kürzels BRD für Bundesrepublik Deutschland in Nachrichtenmeldungen. Grund? Die DDR-Medien hatten begonnen, diese raum- und zeitsparende Abkürzung zu verwenden. Das war die Ära, in der die DDR in Bonner Regierungskreisen und natürlich in den meisten westdeutschen Medien nach wie vor als SBZ bezeichnet wurde, für sowjetische Besatzungszone. In den 70ern, als es darum ging, ob Bader-Meinhof als Gruppe oder als Bande zu benennen sei, war ein Rundbrief längst nicht mehr nötig. Kaum ein Journalist hatte noch den Mumm, darüber eine Diskussion vom Zaun zu brechen und sich dabei des Verdachts des Sympathisantentums auszusetzen. Das also war die Atmosphäre, in der Radio Bremen seinen Ho Chi Minh-Pfad erhielt und ich die Ankündigung meines Rauschmisses. Eines Morgens bekomme ich die Folgen von sprachlicher Differenzierung fast handgreiflich zu spüren. Ein vor Wut zitternder Chefredakteur stürmt in die Redaktion, in der ich an meiner 4. Nachrichtensendung dieses angebrochenen Tages bastle. Der amerikanische Senator Fulbright hat die Schließung des Münchner US-Propagandasenders Radio Free Europe gefordert. So stand es im Text der Nachrichtenagenturen und als Zitat hatte ich es so in den Radio Bremen Nachrichtentext übernommen. Das hatte den Adrenalinspiegel des Politikchefs steigen lassen, der aus seinen Erfahrungen als Korrespondent in Moskau mit Propagandasender andere Vorstellungen verband und dem es nun endgültig das Frühstück verhagelt hatte. Monatelang hatte er sich nun schon anhören müssen, wie seine Nachrichtenabteilung um 10 Uhr vormittags etwa von neuen Terroranschlägen des Vietcong in Vietnam berichtete, während eine Stunde später, nach Schichtwechsel, der Urheber plötzlich eine nationale Befreiungsfront Vietnams war. Jetzt war ihm der Geduldsfaden gerissen. Bevor es zu Handgreiflichkeiten kommt, entweicht sein Redakteur in die Bibliothek. Im Wörterbuch zur Publizistik von Kurt Koschick und Karl H. Prüß steht auf Seite 292 unter dem Stichwort Propagandasender, Zitat: Rundfunkstationen, die ihre Sendungen ins Ausland ausstrahlen und deren Programme zu einem nicht unwesentlichen Teil der Propaganda der verschiedenen politischen Systeme dient, sowie zur Selbstdarstellung vor der übrigen Welt beitragen soll. Zu den größten Rundfunkorganisationen dieser Art, die meisten stehen unter Regierungsaufsicht, zählen Radio Moskau, Radio Peking, Ost-Berlin, Voice of America, British Broadcasting Corporation. Am nächsten Morgen liegt eine Fotokopie auf dem Schreibtisch des Chefredakteurs und ein Ausschnitt aus der Nachrichtenseite der Bremer Nachrichten vom 25.02.72. Zitat: Die beiden in München stationierten amerikanischen Propagandasender Radio Free Europe und Radio Liberty arbeiten seit Mittwoch ohne gesicherte Finanzen. Kleinkrieg am Ho Chi Minh Pfad Radio Bremens, der zu einem Stellungskrieg ausartet. Der Chefredakteur beginnt eine Akte anzulegen. Es wird die dickste Akte über einen einzelnen Mitarbeiter in der Geschichte des kleinsten Senders der Bundesrepublik. Zu viele unbedeutende Meldungen über Ereignisse in der Dritten Welt, notiert er. Der hält postwendend die Kopie einer Rede des Intendanten auf einer Medientagung, die das Versprechen enthält, in den ARD-Nachrichten gründlich auf eben jenen Teil der Welt einzugehen. Zum Vergleich lässt der Chefredakteur sich regelmäßig Fotokopien der parallelen Nachrichtensendungen anderer ARD-Sender schicken, um nachzuweisen, dass in den Schmidt-Schichten Radio Bremen-Hörer eine andere Nachrichtenauswahl erhalten. Der Nachweis gelingt und wird zum Rohrkrepierer. Zur Gleichschaltung brauche das föderative Rundfunksystem dann ja nur eine einzige Nachrichtenredaktion. Schließlich erhält Schmidt die Auflage, alle Manuskripte seiner Arbeiten über die chinesische Entwicklung, für die er in jener Zeit dankbare Redaktionen auch bei Radio Bremen fand, dem Chefredakteur zur Genehmigung vorzulegen. So kommt es eines Tages zu der paradoxen Situation, dass ein anderen Sendern schon zur Übernahme angebotenes Programm beim Roten Radio Bremen Sendeverbot erhält, aber vom Schwarzen Süddeutschen Rundfunk produziert und ausgestrahlt wird. In Abwesenheit des Zensors wagt es dann doch ein Radio Bremen Redakteur, ein Programm über chinesische Entwicklungspolitik in Afrika zu produzieren und zu senden. Doch damit ist das Ende der Fahnenstange erreicht. An einem Wochenende wird der Dissident zum Intendanten bestellt. Dort sind schon versammelt der Programmdirektor, der Chefredakteur, sein Stellvertreter und der Chef der Nachrichtenredaktion. Auf dem Tisch liegt die Akte. 3 Monate bis Ende des Jahres 1972 erhält der Dissident als Frist, sein Verhalten zu ändern. Dann stehen nur noch 2 Alternativen zur Debatte: selber zu kündigen oder gekündigt zu werden. Schmidt weiß, dass dies einem Berufsverbot gleichkäme. Jemand, der bei Radio Bremen fliegt, hat bei der übrigen ARD keine Chancen mehr. Er sucht Rechtsschutz bei seiner Gewerkschaft und bemüht sich, seine unveränderte Nachrichtenarbeit noch sorgfältiger mit schon vorausbedachten Argumenten abzusichern. In diesen Nervenkrieg platzt einen Monat vor Ablauf des Ultimatums eine Bombe. Sie hat die unschuldige Form eines Telegramms aus Bonn. Beim Journalistenwettbewerb der Kinderhilfsorganisation Terre des Hommes unter der Schirmherrschaft von Entwicklungshilfeminister Eppler hat der Beitrag des Radio Bremen-Dissidenten über chinesische Entwicklungshilfepolitik in Afrika den ersten Preis erhalten. Wom! Der Chefredakteur vermeidet eine Gratulation und sitzt bärbeißig im Konferenzraum des Casinos, an dessen Wand nun Urkunde und Foto des jüngsten Radio Bremen Preisträgers hängen. Der Intendant auf dem Absprung in eine höhere ARD-Etage, wehrt sich im Januar gegen eine Spiegelnotiz, die ihm unterstellt, vor seinem Abgang den eisernen Besen herauszuholen, mit dem Leserbriefhinweis, der Fall Schmidt sei Schnee vom vergangenen Jahr. Und der Dissident bereitet sich darauf vor, endlich die dritte Welt selber in Augenschein zu nehmen. Der erste Preis ist eine Reise nach Vietnam.